Woher kommt die Abstiegsangst bei uns in Deutschland, dieses ungute Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt? Und wie können wir dagegen halten? Wie steht es um die Chancen in unserer Gesellschaft? Der Soziologe Oliver Nachtwey hat dazu eine erhellende wissenschaftliche Analyse geschrieben. Die Journalistin Julia Friedrichs ist dem in vielen Reportagen und auch mehreren Büchern auf den Grund gegangen. Und Christoph Bartmann, der bis vor einigen Monaten noch das Goethe-Institut in New York geleitet hat, hat bei sich selbst angefangen. Und herausgekommen bei Ihnen, Herr Bartmann, um mit Ihnen zu beginnen, ist ein Buch über die Rückkehr der Diener, als Sie in New York waren, neu waren mit Ihrer Familie. Da haben Sie sich über die dortige Dienstleistungsgesellschaft sehr gewundert. Sie haben gestaunt und Sie haben auch alle miteinander ziemlich gefremdelt. Was hat Sie gestört?
Also zunächst mal ist es natürlich so, wenn man in New York irgendwo wohnt, in einem Apartmenthaus oder so, dann gibt es da einen Doorman und so einen Tisch, wo man irgendwie begrüßt wird und wo man seine Post abholen kann und wo man seine Hemden abgibt. Also man tut alle diese Dinge nicht selber. Also diese Art betreutes Wohnen oder Hotelwohnen fand ich zunächst schon mal etwas irritierend. Und es gibt jetzt alle möglichen digitalen Dienste, also vor allem im Bereich des Lieferns. Also Amazon und Uber sind dafür Beispiele. Also das, was ich dann so ganz verrückt fand, war zum Beispiel alfred.com. Das ist so ein Butler-Service, wo Sie dann irgendwie stundenweise Butler-Dienste in Anspruch nehmen können für so Einsteigerpreise von $25 die Stunde, also für den Kunden. Also relativ erschwinglich. Kurz gesagt, es gibt so wahnsinnig viel billige, helfende Hände in New York. Und ich hatte das Gefühl, dass es eine, deswegen auch der Titel meines Buches, dass es eine Mittelklasse gibt, die eigentlich ohne diese helfenden Hände kaum leben kann, sodass man fast sagen müsste oder könnte, es ist so eine Art Pakt, von mir aus sogar kühn formuliert, zum beidseitigen Nutzen für diese helfenden Hände und für die denen geholfen wird. Aber das ist aus meiner Sicht dann auch eine etwas zu positive Lesart dieses Themas. Ich bin ja am Ende dann doch ziemlich kritisch mit diesem ganzen neuen Dienertum.
Julia Friedrichs, Sie haben viele Sozialreportagen geschrieben, wie Sie das auch selbst nennen, haben also viel recherchiert an den Polen der Gesellschaft, oben und unten mit Menschen gesprochen, sich mit Eliten in Deutschland befasst, mit unseren Idealen, mit allen möglichen, auch mit diesen neuen Dienern.
Ja, im letzten Herbst für die Zeit habe ich zum einen ein Essay darüber geschrieben und dann aber auch mit einem Kollegen zusammen mich eine Woche lang vor ein Haus im Prenzlauer Berg in Berlin gestellt und einfach mal geschaut, wer bedient denn inzwischen die gehobene Mittelschicht? Wer geht da im Laufe so einer Woche ein und aus und wer erledigt welche Dienste? Weil das Ganze hat ja in den USA schon vor 10 Jahren begonnen, aber wie bei vielen kommen wir dann halt einfach hinterher. Und in Berlin ist das ein Phänomen, wie in allen Metropolen, was sich sehr, sehr ausbreitet. Ich habe da im Rahmen der Recherche zum Beispiel einen Dienst von Amazon getestet, wo innerhalb von einer Stunde einem die Einkäufe gebracht werden. Das heißt, ich habe eine Tiefkühlpizza und Windeln und eine Gurke bestellt und habe dann auf meinem Handy live gemeldet bekommen, wie jetzt Marcel das in Tüten packt. Also es wurde mir auch gesagt, wie mein Diener heißt und wie er das zu mir fährt und wie er das dann innerhalb von einer Stunde bei mir abliefern muss, sonst würde er den Extrapreis nicht bekommen. Er hat es in 48 Minuten, hat er es tatsächlich geschafft. Also ich glaube, das ist ja was, was auch mit Macht jetzt auf den deutschen Markt strömt. Mein britischer Mitbewohner kauft ganz selbstverständlich online ein und lässt sich das bringen, weil er das aus England so gewöhnt ist. Ich fand ganz interessant, wie teilweise die Diener, die wir da getroffen haben, darauf reagiert haben. Das war nämlich für mich überraschend, weil viele fühlten sich gar nicht so ausgebeutet, sondern sahen da erstmal einen niedrigschwelligen Einstieg in den Arbeitsmarkt.
Wir reden ja heute über das Phänomen Abstiegsgesellschaft, die Abstiegsangst. Was würden Sie sagen, belastet denn unsere Gesellschaft am meisten aus Ihren Erfahrungen heraus?
Ja, tatsächlich, dass ich glaube, dass das Aufstiegsversprechen für viele gebrochen ist. Und aus meiner Sicht ist das größte Problem, dass wir haben, dass es für die Menschen, die nur ihre Arbeit haben, nur ihre Arbeitskraft, tatsächlich schwerer geworden ist, aufzusteigen. Also ich sehe das größte Problem in dem Auseinanderklaffen zwischen denen, die Vermögen und ein gewisses Standing haben und damit beschäftigt sind, es abzusichern, und denen, die tatsächlich nur Talent, Fleiß und Energie haben und ihre Arbeitskraft haben und dass die eben oft in diesen Randbereichen des Arbeitsmarkts, in diesem Sektor tatsächlich gefangen bleiben und dann eben sich diese Hoffnung, die ja die Leute zum Beispiel in dem Dienstleistungssektor haben, das ist der erste Schritt und danach geht es weiter, danach geht es besser, geht es aufwärts, dass die sich eben oft nicht erfüllt und dass wir eben mit denen, die eben nur arbeiten können, glaube ich, nicht gut genug umgehen.
Oliver Nachtwey ist Soziologe. Ich habe schon erwähnt, Sie haben eine Studie darüber verfasst. Sie forschen zu diesen gesellschaftlichen Veränderungen, den Ursachen von Abstiegsängsten und auch ihre Berechtigung, gerade am Institut für Sozialforschung in Frankfurt und am Institut für Soziologie an der TU Darmstadt, also beides. Ihre Diagnose, wir leben tatsächlich in einer Abstiegsgesellschaft, aber es geht uns doch auch gut, die wirtschaftlichen Zahlen stimmen. Warum, sagen Sie unterm Strich, dennoch, ja, es ist eine Abstiegsgesellschaft geworden?
Stimmen denn die Zahlen? Also wir müssen uns ja fragen, was sind denn die Maßstäbe für unsere Zahlen? Wenn man jetzt sagt, wir leben in einer Hochkonjunktur, ja, die Hochkonjunktur heißt im Jahr 2017, wir haben ein Wachstum von 1,8, 1,9%. Zum Vergleich, das durchschnittliche Wirtschaftswachstum der gesamten 50er und 60er Jahre lag bei 4,9%. Also uns wird immer suggeriert, es sei alles in Ordnung, aber die Erfahrung der Menschen ist ja eben, es ist nicht alles in Ordnung. Uns wird gesagt, wir haben nahezu eine Vollbeschäftigung und das stimmt auch. Nie waren mehr Menschen in Deutschland erwerbstätig. Aber der zweite und der dritte Satz fehlt immer, nämlich dass man nach der Qualität der Jobs da fragt. In den 60er Jahren gab es etwa 90% Normalarbeitsverhältnisse. Das ist ein Arbeitsverhältnis, wir Soziologen nennen das so, was unbefristet ist, wo man nicht gekündigt werden kann und mehr oder weniger in die Sozialsysteme integriert ist.
Und wann hat das angefangen, dass das abgedriftet ist? Was da passiert?
Das kam tatsächlich Stück für Stück und man hat das nicht so wirklich gemerkt. In den 70er Jahren ging das los. Da hat man die Leiharbeit, die jetzt ein großes Problem in unserer Gesellschaft ist, die war noch bis 1972 verboten. Man hat die dann sukzessive dereguliert, man hat mehr befristete Beschäftigungsverhältnisse eingeführt. Und in den 80er Jahren hat man zum ersten Mal festgestellt, oh, da gibt es einen größeren Anteil atypischer Beschäftigungsverhältnisse. Und jetzt kann man sagen, ein Drittel des Arbeitsmarktes von den ganzen neuen Jobs, die es gibt, das sind sogenannte atypische und häufig eben auch prekäre Beschäftigungsverhältnisse, wo man keinen Kündigungsschutz hat, wo man nicht unbedingt in die sozialen Systeme integriert ist und wo man sehr, sehr häufig einen Lohn bekommt, dass man am Ende des Monats dann noch bei der Arbeitsagentur vorbeigehen kann. Wenn Sie sich fragen, warum gerade am Berliner Flughafen gestreikt wird und Sie nicht zum nächsten Opernbesuch nach Berlin fliegen können, dann hat das was damit zu tun, dass dort sehr, sehr viele Jobs outgesourced wurden und dass dort in diesen privatisierten Gesellschaften die Menschen so wenig Geld verdienen, dass sie kein würdevolles Leben mehr damit leben können. Und wenn man denen dann sagt, ist doch alles prima, dann entsteht natürlich auch eine gewisse gesellschaftliche Unzufriedenheit und Spannung.
Abstiegsangst, wie begründet ist die?
Wenn man in der mittleren Mitte oder in der oberen Mitte ist, dann braucht man da keine wirkliche Angst vor haben. Also mit einer hohen Qualifikation, einem Hochschulstudium, wenn man das Richtige studiert hat, für die Journalisten und Architekten sieht es gerade nicht so gut aus. Wissenschaftler kann ich auch nur begrenzt empfehlen, aber es gibt wirklich viele Jobs im IT-Bereich, in der Medizin, da brauchen Sie keine Abstiegssorgen haben. Aber sofern Sie in kulturellen Berufen sind und jetzt nicht gleich auf der Management-Ebene arbeiten, dann kann man sagen, dass dort die Qualifikation nicht mehr dem Einkommen entspricht. Das heißt, sehr, sehr viele Töchter und Söhne von Menschen, die in den 60er und 70er Jahren zum Beispiel in den öffentlichen Dienst gegangen sind, seien sie Lehrer oder Beamte, und diese Töchter und Söhne sind jetzt Architekten geworden oder kreative Designer, die verdienen vielleicht was, gar nicht so schlecht, aber es reicht eben nicht dafür, sich ein Haus wirklich zu finanzieren. Das müssen dann die Eltern noch machen.
Haben die Menschen, Herr Bartmann, die Sie in New York beobachtet haben, Abstiegssorgen?
Ja, die haben massive Abstiegssorgen. Absturzsorgen geradezu, würde ich sagen. Das hat auch was zu tun mit diesem Riesen, mit der Finanzkrise von 2008 und dem Platzen dieser Blase, dass viele Leute, die sich sehr sicher wähnten und auf der sonnigen Seite des Lebens spazieren gingen, also plötzlich eingebrochen sind und die ganze Ökonomie ist ihnen irgendwie weggerutscht. Ich will übrigens noch mal sagen, Abstiegsangst kann man auch haben, wenn man nicht von Abstieg bedroht ist. Also das Recht auf Angst lassen sich die meisten Leute ja nicht nehmen. Aber zurück zu New York. Ich glaube, die Lust oder die Neigung, sich mit Dienern zu versorgen oder mit Dienstleistern und sich so viel abzunehmen und sich den Rücken frei zu halten, hat damit zu tun, dass viele Leute in so einer Art alltäglichen Kampfsituation sich befinden, wo sie sagen, wir müssen irgendwie als Doppelverdiener vielleicht noch mit Kindern irgendwie sehen, wir über die Runden kommen, wir haben wahnsinnige Belastungen durch Hypotheken, Schulgeld, medizinische Versorgung, das weiß man ja alles, dass das so wahnsinnig teuer ist in Amerika. Deswegen sind die Risiken amerikanischer Berufstätiger oder der amerikanischen Mittelklasse um ein Vielfaches höher als die der Deutschen, denke ich.
Was macht das mit Menschen, die Abstiegsangst haben, Frau Friedrich?
Naja, man weiß, dass Menschen, die Angst haben, dazu neigen, sich auf ihr soziales Milieu zurückzuziehen, also dass die Verbundenheit in der Gesellschaft nachlassen kann. Ich glaube, es kann auch, wir reden ja auch heute über Chancen, es kann eine Chance sein, dass aus dieser Abstiegsangst eben auch was Gutes erwächst, aber ich glaube, dafür muss viel richtig laufen. Wenn das nicht richtig läuft, dann glaube ich, dass Menschen eben durch Abschottung reagieren, damit nach unten quasi dicht zu machen. Ich habe viele Gespräche dazu auch mit jungen Menschen geführt, die gerade anfangen, in den Beruf zu starten. Da habe ich beobachtet, dass da eben eine sehr große Härte, zum einen gegen sich selbst, aber eben auch gegen alle, die ihnen als Niedrigleister, als Low-Performer verschrien waren, irgendwie durchschien. Also man nimmt den Kampf an und man sagt, ich will mich durchsetzen und alles, was als störend empfunden wird, das versuche ich fernzuhalten, das versuche ich rauszuhalten. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir uns angucken, dass ja diese Unsicherheit im Berufsleben, im Arbeitsmarkt, in der Absicherung eben was ist, was vor allem in Deutschland die Nach-Babyboomer-Generation betrifft. Also ich glaube, die Babyboomer und jetzt meine Generation bewegen sich ja auf komplett unterschiedlichen Arbeitsmärkten und auch in komplett unterschiedlichen Erfahrungswelten. Also ich habe Freunde, wo ich erlebt habe, die höchste Qualifikation schützt nicht davor, dass immer wieder nur befristete Verträge angeboten werden. Und da reichen ja ein, zwei so Erfahrungen im Umkreis und dann haben quasi alle Angst.
Rückzug ins Private, haben wir schon eine Strategie, wie man reagieren kann auf Ängste. Herr Nachtwey, Sie haben ja auch analysiert, was macht denn diese Angst, diese Abstiegsangst mit der Gesellschaft? Wie äußert sich das?
Ja, ich benutze immer gern das Bild der Rolltreppe. Wenn man jetzt in einem großen Kaufhaus steht, dann war die alte Gesellschaft, wenn man es jetzt sehr stark zuspitzt, eine Gesellschaft, wo man gemeinsam auf der nach oben fahrenden Rolltreppe steht. Und jetzt hat sich die Rolltreppe in ihrer Richtung verkehrt, zumindest in unseren Geschossen. Also das gilt nicht für die Oberklassen, da fährt die Rolltreppe weiter nach oben. Und das Interessante, was dann passiert ist, ich habe es zumindest als Kind mal gemacht, so eine nach unten fahrende Rolltreppe, man kommt die schon nach oben. Man ist dann, also jetzt würde ich das vielleicht nicht mehr so schaffen, aber als Kind habe ich das geschafft. Und man ist dann oben so ein bisschen außer Puste und ist auch aufgeregt, aber für viele Leute hat sich das zu einem permanenten Zustand entwickelt. Und ich glaube, das ist das, was Frau Friedrich beschrieben hat, damit deckt, nämlich man läuft gegen eine Rolltreppe an, man stürzt gar nicht unbedingt ab, aber fühlt sich in eine beständige Situation des Wettbewerbs hineingedrängt. Das heißt, man ist sehr, sehr konformistisch, man spart mit seinen Kräften. Die anderen Leute, die auf der Rolltreppe neben einem stehen oder hinter einem laufen, die werden als Konkurrenten wahrgenommen.
Also schwinden soziale Bindungen, würden Sie das sagen? Gibt es dafür Belege oder ist das auch nur so ein Gefühl?
Ja, es gibt zum Beispiel eine sehr, sehr gute Studie vom Jenaer Kollegen Klaus Dörre. Die haben in einer größeren Umfrage in Betrieben das Verhältnis von Leiharbeitern und Stammkräften untersucht. Und da gab es natürlich so etwas wie Empathie gegenüber den Leiharbeitern. Man hat gesagt, das sind ja arme Schweine, die verdienen ja weniger, die haben die schlechteren Verträge. Aber genauso viele haben auch gesagt, die leisten aber nicht so viele. Also man hat das Bedürfnis, sich den anderen gegenüber abzugrenzen. Und in sehr, sehr vielen Interviews, die ich qualitativ geführt habe, kam immer diese Mischung aus. Einerseits, man kann sich darin hineinfühlen und andererseits durch die Angst versucht man eine Art Abgrenzung davon zu betreiben und handelt dann auch danach.
Ich habe ja eingangs gesagt, Herr Nachtwey, dass die Dienstleistungsgesellschaft quasi und diese Phänomene, die wir da sehen, eigentlich sollte das ja mal ein Versprechen sein. Wir befreien uns sozusagen von den industriellen Arbeitsbedingungen. Das hat sich ja nicht erfüllt. Und jetzt erleben wir Phänomene, wie beschrieben in dem Buch über die neuen Diener. Ist das wirklich das Symbol für das, was gerade mit unserer Gesellschaft passiert? Würden Sie auch sagen, das ist eigentlich das beste Beispiel?
In jedem Hochhaus in Frankfurt, wo eine neue Bank einzieht, da gibt es tagsüber die Banker und nachts müssen dann immer die Putzkräfte kommen, damit das am nächsten Tag wieder dann bewohnbar ist. Also es gibt immer zu den hochqualifizierten Berufen ein regelrechtes Heer von Dienstleistungsproletariern, die das dann absichern müssen. Aber gerade für die Mittelklasse stehen wir vor ein paar Widersprüchen. Zum Beispiel, dass man, wir nennen sie jetzt mal Dienstboten, ich finde den Begriff soziologisch immer schwierig, die Familienstrukturen haben sich insofern verändert, dass ja früher die Kindererziehung und der Haushalt, der Mann hat gearbeitet und die Kindererziehung der Haushalt, das lag dann bei der Frau. Wir hatten das männliche Ernährermodell. Und jetzt haben wir durchaus einen Emanzipationsfortschritt gemacht in unserer Gesellschaft, nämlich Frauen haben viel bessere Möglichkeiten.
Das ist eigentlich was Gutes.
Ja, genau. Mhm. Und das ist ja erstmal eine Emanzipation, führt dann aber zu, dass ganz viele, wieder dieses schlimme Soziologendeutsch, reproduktive Tätigkeiten, das heißt die Haushaltsführung, die Kindererziehung etc., das muss man dann wegdelegieren.
Was ich ganz interessant fand, Herr Nachtwey, war, dass Sie in Ihrem Buch ja auch sagen, je mehr eine Gesellschaft auf Chancengleichheit setzt, desto ungleicher wird sie und desto legitimer werden dann auch die Unterschiede. Das ist ja erstmal verblüffend. Wieso ist das so?
Die Chancengleichheit ist ja im Prinzip erstmal was Fortschrittliches. Und dafür hat man lange gekämpft, dass zum Beispiel Frauen auch auf dem Arbeitsmarkt eine Chance haben. Aber wir haben Chancengleichheit immer nur noch als Teilhaber an einem fairen Spiel jetzt konzipiert. Man vergisst die Voraussetzungen, welche Erziehung haben die Kinder genossen, welche sozialen Fähigkeiten hat man. Zum Beispiel ein Praktikum im Journalismus zu bekommen, hängt ganz einfach davon ab, können sich die Eltern das leisten, dem Sohn oder der Tochter ein paar Monate in Hamburg zu finanzieren. Das heißt, Chancengleichheit ist eine Illusion, wenn wir sie nur einfach als fairen Wettkampf betrachten und die sozialen Voraussetzungen, die Verteilungsressourcen vergessen. Und das hat unsere Gesellschaft sehr, sehr stark vergessen. Und am Ende bleibt dann, die es geschafft haben, das sind die Sieger, das sind die Gewinner. Und denen wird dann auch die Leistung zugesprochen. Das ist dann legitim, dass sie die Sieger sind. Und die es nicht geschafft haben, die sind selber schuld.
Also ich wollte da noch mal ganz kurz einhaken, weil ich finde, manches wirkt jetzt dann doch sehr schwarz und sehr, sehr, sehr grau. Ich finde, Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Also, dass wir uns geöffnet haben, auch unseren Arbeitsmarkt geöffnet haben, für Frauen und für auch Migranten. Also der deutsche Arbeitsmarkt ist vielfältiger geworden, auch in seinen Arbeitsmarktformen. Auch diese Abkehr vom Normalarbeitsverhältnis, die kann ja auch durchaus Vorteile haben für das Leben von Menschen. Ich glaube halt also nur, dass wir da, genau, dass wir da stecken geblieben sind. Also es fehlt halt der nächste Schritt. Ich würde gar nicht zurück wollen in das Deutschland der 80er Jahre. Das sähe für mich als Mutter von zwei Kindern, die ihren Beruf liebt, wahrscheinlich nicht so toll aus wie jetzt das Deutschland im Jahr 2017.
Was wäre denn der nächste Schritt?
Der nächste Schritt wäre, glaube ich, diese Flexibilität und diese Offenheit wieder zu vereinen mit einer Sicherheit. Und ich glaube, dass wir uns da eben klug einer ganz neuen Diskussion stellen müssen und uns fragen müssen, was können Instrumente sein, die den Menschen wieder Stabilität geben in ihrem Alltag? Also wie können wir die sozialen Sicherungssysteme entkoppeln von diesem Normalarbeitsverhältnis? Und dann, glaube ich, vielleicht liegt es auch an meinem Alter, bin ich total zuversichtlich, dass wir auch was Gutes, Neues schaffen können. Ich glaube, es fehlt der ganz, ganz entscheidende Schritt, dass wir da wieder Sicherheit reinbringen und den Leuten eben das Gefühl geben, wenn ihr arbeitet und wenn ihr euch anstrengt, dann genügt das. Dann könnt ihr ein gutes Leben führen und könnt euch auch sicher fühlen.
Gesellschaft auf Augenhöhe schaffen, um der Abstiegsgesellschaft was entgegenzusetzen, das ist ja auch so ein Versuch, den wir gerade angesprochen haben, Herr Nachtwey. Funktioniert sowas?
Ja, warum nicht?
Was wäre Ihr Rezept, um gegenzusteuern? Ihr Buch hört ja auf an der Stelle, wo Sie analysiert haben, was passiert, was mit der Gesellschaft passiert,
ja, welche politischen Folgen das hat. Auf dem Feldherrenhügel der Vorschläge ist es ganz schön voll. Und da wollte ich nicht unbedingt drauf. Allerdings, wenn man jetzt sich diese Dienstleistungsjobs anschaut, ich bin da eigentlich viel positiver. Ich finde das toll. Also wenn man sich das Mittagessen liefern kann und wenn man sich, wenn der Rasierer kaputt ist, dass man nicht in eins dieser großen Läden gehen muss mit diesem schrecklichen Leon nicht, sondern das wird einem gebracht. Das Problem ist für mich ist gar nicht dieser technologische Fortschritt, sondern die Arbeitsverhältnisse, die dahinter stehen. Und wenn man sagen würde, man gibt den ganzen Paketboten mal einen anständigen Tarifvertrag, diskutiert auch eine andere gesellschaftliche Rolle. Der Postbote, das war ja eine soziale Instanz in unserer Gesellschaft. Der war so der Vertreter des Staates und der war Beamter und der war aber auch Teil der lokalen Gemeinschaft, ob man es mochte oder nicht. Darüber wurden Informationen über die Nachbarschaft verteilt. Und ich wohne im vierten Stock und dann kommt der DHL-Bote und ist wirklich schon total fertig, weil der jetzt schon 25 Pakete rumgebracht hat. Und die rennen die Treppe rauf und runter zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und wenn man da die Arbeitsverdichtung anders definieren würde, das geht natürlich nur mit den Gewerkschaften und auch über Arbeitskämpfe.
Wie ist das denn mit den Gewerkschaften? Was haben Sie mit Ihren Recherchen, Sie beide, Frau Friedrichs, aber auch Herr Bartmann, rausgefunden? Interessiert die das, wie sich da die Gesellschaft gerade im Dienstleistungssektor verändert?
Also ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass die Gewerkschaften natürlich in diesem Randbereich des Arbeitsmarktes, der ja relativ groß ist und der sich ja jetzt nicht nur auf so Ad-hoc-Dienstleister bezieht, sondern auch Menschen, die ja in allen möglichen Arbeitsformen um die Kernbelegschaft sich herum gruppieren. Leiharbeiter haben wir schon gehört, Mitarbeiter auf Abruf, Mitarbeiter mit Werkverträgen. Dass das ein Bereich ist, in den die Gewerkschaft relativ schwer reinkommt, weil es teilweise ein sehr zerfaserter Bereich ist. Und ich hatte teilweise bei den Recherchen auch das Gefühl, dass die Gewerkschaft, viele Gewerkschafter sich da auch zu wenig anstrengen, um in diesen Bereich irgendwie hineinzukommen. Es ist schwierig, die Menschen haben einen niedrigen Organisationsgrad, aber das führt natürlich dazu, dass es halt diesen natürlichen Wettstreit da zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern in diesen Feldern nicht gibt. Und das finde ich gerade die es am nötigsten hätten, da die Unterstützung der Gewerkschaften eben oftmals nicht haben.
Es gibt Ansätze, die Sie beobachtet
ich
haben in den
auch,
USA.
Ich höre auch, dass beim DGB man sich mit der Thematik beschäftigt, also dass man gemerkt hat, dass das ansteht. Und man hört dann trotzdem erstaunlich wenig davon. Man hört auch wenig, sagen wir mal, jetzt so, in der Sozialdemokratie, man könnte ja denken, jetzt Martin Schulz macht das mal in irgendeiner Rede zum Thema, das sind angeblich 12% der Erwerbstätigen in Deutschland sind in einfachen Dienstleistungen tätig. Das sind ja Wähler oder vielleicht auch Nichtwähler, jedenfalls ein Publikum, an das man sich wenden sollte. Ich glaube, das ist auch deswegen schwierig, weil es sich oft um Nichtwähler auch deshalb handelt, weil es Leute sind, die in Deutschland kein Wahlrecht genießen. Es sind oft auch sogenannte Zirkulanten, die also irgendwie weder hier noch dort wirklich leben oder nach irgendeinem Modus, so wie viele Altenpfleger aus Polen, weiß ich nicht, 8 Monate Deutschland, 4 Monate Polen oder halbes Jahr hier, halbes Jahr dort und eigentlich in beiden Ländern nicht mehr politisch wirklich auf dem Bildschirm erscheinen. Also das macht es so wahnsinnig schwierig. Und die Dienstleisterinnen und Dienstleister haben natürlich selber kein gesteigertes Interesse an Vergewerkschaftlichung, Tarifverträgen und allen möglichen anderen Limitierungen dieser, sagen wir mal, Freiheit, die sie genießen. Sie können dann einfach mehr Stunden machen, sie können sich vieles erlauben, was man sich dann, wenn man einem Tarifvertrag unterliegt, vielleicht nicht mehr erlauben kann.
Oliver Nachtwey, ich habe mit Interesse eine Besprechung Ihres Buches Abstiegsgesellschaft gelesen in der Süddeutschen Zeitung von Ihrem Kollegen Stefan Lessenich aus München, der gesagt hat, das ist eigentlich, was wir hier in Deutschland erleben, der Aufstand der Eingebildeten, nämlich unser unstillbarer Wunsch nach mehr Wohlstand für alle. Was wir lernen müssen, ist, dass wir mehr teilen müssen. Das ist heute schon ganz oft angesprochen. Was heißt das Teilen? Trotzdem sich nicht verabschieden von auch Ansprüchen an das Leben, an Teilhabe. Wie wünschen Sie sich, Herr Bartmann, ich hatte mit Ihnen begonnen, die Gesellschaft der Zukunft nach den Analysen, die Sie mitgebracht haben?
Ich bin ja in meinem Buch kritisch mit diesem neuen Dienstleistungsphänomen, auch kritisch mit unserem Mittelstandsverlangen nach immer mehr Hilfe und gesteigerter Bequemlichkeit und irgendwie nicht ausreichender Betrachtung der Bilanz, was das für die andere Seite bedeutet. Also insofern habe ich jetzt am Beispiel der neuen häuslichen Dienstleistungen schon Indizien gefunden für einen Riss in der Gesellschaft, den ich für problematisch oder für gefährlich halte. und wo ich mir sowohl mehr Aufbegehren wünsche, wie auch mehr kritisches Mitdenken und Begleiten auf der Seite derer, die oft die Empfänger dieser ganzen neuen Wohltaten sind.
Es ist ja hier viel darum gegangen, ist dieses Aufstiegs, dieser Aufstiegswunsch auch der Jüngeren, ist der überhaupt noch angemessen und ist der nicht vielleicht unverschämt? Ich kann Ihnen in einem Punkt zustimmen, dass ich teilweise tatsächlich die Generation derer, die mich erzogen hat, also die ich so ein bisschen als goldene Generation sehe, die jetzt vielleicht 65 bis 70 sind, dass ich da tatsächlich dieses Anspruchsdenken oft erlebe. Also gerade auch an den Sozialstaat, man will sehr früh in Rente gehen, ohne Abstriche. Man genießt teilweise ja auch da in der Mitte ein sehr opulentes Leben. Ich glaube, da hat meine Generation schon viele Abstriche gemacht. Also ich habe das Gefühl, diese Ansprüche auch an den Sozialstaat, die stellen wir gar nicht mehr. Aber ich würde keine Abstriche machen wollen bei den Bereichen des Lebens, wo ich das Gefühl habe, das treibt meine Altersgenossen um. Und das ist tatsächlich die Frage des Wohnens, die Frage des Arbeitens, die Frage der anständigen und würdevollen Bezahlung und auch die Frage der Perspektive für die Kinder.
Oliver Nachtwey, Ihr Buch Abstiegsgesellschaft wurde viel gelobt als tolle sozialwissenschaftliche und soziologische Analyse. Wie lautet das nächste Kapitel? Manche haben ja gesagt, das Buch hört auf, wenn es gerade spannend wird.
Ich habe tatsächlich überlegt, ein Buch über Postkapitalismus zu schreiben. Und zwar, also wie könnte eine Ordnung aussehen, die eben nicht mehr nur noch auf Wettbewerb und Konkurrenz beruht. Habe es dann aber mangels empirischer Grundlage erstmal aufgeschoben. Ich beschäftige mich tatsächlich jetzt erstmal mit der Digitalisierung als Zukunft.
Wir sind gespannt drauf. Wir diskutieren weiter in der kommenden Woche. Gerechte Verteilung der Lasten in der Gesellschaft, Generationengerechtigkeit, sozialer Ausgleich, all das zeigt sich bei Einkommen, Wohnen und Rente, wie der Widerspruch aussieht zwischen den Versprechen und der Realität, was das bedeutet für die Politik. Darüber kann der frühere Bundesminister und SPD-Vorsitzende Franz Müntefering viel erzählen, der sich inzwischen für die Älteren engagiert, die bei uns in Deutschland inzwischen die Mehrheit der Wähler stellen, wie ich gelesen habe kürzlich. Die langjährige Chefredakteurin des Hamburger Obdachlosenmagazins Hinz und Kunst hat so manches persönliche Schicksal miterlebt, kann darüber berichten. Und der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, hat den Verteilungskampf, wie er sein jüngstes Buch genannt hat, analysiert und macht darin ebenfalls Vorschläge, wie wir die Gesellschaft zusammenhalten können. Seien Sie, wenn Sie mögen, wieder dabei nächste Woche. Vielen Dank erstmal für heute Abend.
Das war der erste Teil einer Veranstaltungsreihe von NDR Info und der Zeit Stiftung mit dem Titel Zerreißproben. Moderation Ulrike Heckmann.